Liebe Gemeinde, es geschah bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Kanada, schon einige Jahre zurück liegt das, 4x400 Meter Staffellauf der Damen. Von Anfang an erarbeiten sich die Läuferinnen aus den USA einen Vorsprung. Sie sind nicht mehr einzuholen. Und dann der letzte Wechsel. Die Schlussläuferin bekommt den Staffelstab irgendwie, will ihn noch fester fassen. Und in dem Moment passiert es. Der Stab gleitet ihr durch die Finger. Der Stabwechsel, die Staffelstabübergabe hat nicht geklappt. Lähmendes Entsetzen im weiten Rund. Und während die US-Läuferin anhält, sich bückt, um den Stab wieder aufzuheben, spurten die Läuferinnen aus Jamaika, Deutschland und Russland an ihr vorbei und machen den Kampf um die Medaillen unter sich aus. Am Ende bleibt für die US-Girls nur der 4. Platz. Keine Medaille. Aus einem sicher geglaubten Sieg wird eine bittere Niederlage. Das Drama der Gemeinde Jesu Christi ist wie ein großer Staffellauf durch die Jahrhunderte hindurch. Und wir sind alle beteiligt. Und die Staffelstabübergabe muss immer wieder gelingen. Das ist die große Herausforderung. Das Bild vom Staffellauf drängt sich geradezu auf, wenn man in unseren Predigttext einsteigt. Denn Paulus benutzt hier ein Wort, das genau daran erinnert, an den Staffellauf. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Herr, und jetzt wollen wir dich bitten, dass du dieses Wort wirklich zu deinem Wort an uns werden lässt. Amen. Diese Botschaft vertraue ich dir an, sagt Paulus. Anvertrauen, das heißt weitergeben. Es geht um etwas sehr Wertvolles, etwas ganz Spezielles, Besonderes, zum Beispiel ein großes Vermögen, ein Schatz oder eben auch ein Staffelstab. Und das hat man selbst empfangen und dieses Wertvolle soll aufgenommen und sicher weitergegeben werden. Das ist die Aufgabe. Der Brief an Timotheus wird hier an dieser Stelle sehr persönlich, aber zugleich öffnet Paulus unseren Blick auch ganz weit. Er sagt, Timotheus, es geht nicht nur um dich allein, sondern es geht um die, die nach dir kommen. Du bist nicht Endstation, sondern auch Schaltstation oder Relaisstation, wenn sie so wollen. Der kostbare Schatz Timotheus soll nicht bei dir versickern und stecken bleiben, sondern er soll beständig weitergegeben werden. Das ist das Ziel. Und dadurch sind auch wir sofort mit im Blick, so persönlich der Timotheus hier angesprochen wird. Und deshalb steht diese Predigt unter dem Thema, bist du dabei? Bist du dabei mit Leib und Seele? Das ist die Frage. Das Drama der Gemeinde Jesu ist wie ein großer Staffellauf durch die Jahrhunderte. Und jeder von uns wird von Jesus persönlich gefragt, ob er mitmacht. Bist du dabei? Wenn ja, dann wirst du merken, dass dieser Brief, den Paulus damals an Timotheus schrieb, heute vom Heiligen Geist an dich geschrieben wird. Dass Jesus diese Worte des Paulus braucht, um sie dir ins Herz zu schreiben und mir. Wir hatten ja vor der Adventszeit mit dem 1. Timotheusbrief begonnen und da schon den großen Zusammenhang gesehen, nämlich dass die Situation der Gemeinde damals, für die Timotheus jetzt eine Leitungsaufgabe übernehmen sollte, es war eine ganze Region, es war nicht nur eine einzelne Gemeinde, dass es da ziemlich schwierig war teilweise, dieser Staffellauf, der schnurrte nicht gemächlich vor sich hin, ohne Konkurrenz, sondern es gab Probleme. Das hatten wir gesehen. Falsche Lehrer tragen Unruhe in diese Gemeinden hinein. Das kann man an den Versen 3 bis 11 sehr schön erkennen. Und wenn Sie das nochmal nachhören wollen, www.beg-hannover.de, da kann man sich das nochmal in Erinnerung rufen. Sie stiften Verwirrung mit irreführenden Parolen. Sie erwecken den Anschein, diese falschen Lehrer, ein leidlich religiöser Mensch, der sich bemüht, Gutes zu tun, müsste sich doch um seine Zukunft keine Sorgen machen. Ein Stück intensive Religiosität müsste doch ausreichen, um in den Himmel zu kommen, kann man auch einfach sagen. Und Paulus läuft genau dagegen Sturm. Paulus sagt, Leute, diese Auffassung ist lebensgefährlich. Er streut den Leuten Sand in die Augen. Ihr beruhigt sie in einer Weise, wie das vom Evangelium her falsch ist. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen seine Vergebung. Sie brauchen Bekehrung. Wissen Sie, darum muss man falsche Lehre so ernst nehmen. Aus praktischen Gründen. Nicht in erster Linie aus philosophischen Gründen, sondern in erster Linie aus praktischen Gründen. Falsche Lehre führt zu falschen Entscheidungen. Und je wichtiger die Fragen sind, umso folgenreicher die falschen Entscheidungen. Darum ist die Frage um die richtige Lehre so wichtig. Und gegen die lebensgefährliche Botschaft der Irrlehrer setzt Paulus dann sofort die lebensrettende Botschaft des Evangeliums. Und er macht das nicht trocken, nicht mit 20 Fußnoten und einem wissenschaftlichen Aufsatz, sondern Paulus erzählt in den Versen 12 bis 17, 1. Timotheus 1, 12 bis 17, wie er persönlich diese Wahrheit in Jesus gefunden hat. Er setzt sich mit den Irrlehrern nicht mit zusammengebissenen Zähnen auseinander, mit Ingrimm, sondern mit Jubel, weil er so erleichtert ist, dass Jesus ihn gefunden hat, dass er zum lebendigen Glauben finden durfte. Und er bringt sein persönliches Zeugnis, wie er zu Christus gefunden hat. Aber damit ist die Sache nicht ein für alle Mal ausgestanden. Jetzt muss es weitergehen. Jetzt bist du dran, Timotheus. Jetzt ist deine Generation gefragt. Der Staffellauf muss immer weitergehen, immer weiter. Bist du dabei? Natürlich haben wir in der Kirchengeschichte eine andere Position als Timotheus. Wir sind nicht so nahe dran an den Aposteln wie er. Dafür sind wir umso näher dran an der Wiederkunft des Herrn Jesus. Das ist eine ganz andere Position in der Heilsgeschichte, in der Kirchengeschichte. Ganz klar. Und trotzdem richtet Jesus diesen Brief nicht nur an Timotheus. Jesus richtet diesen Brief nicht nur durch Paulus an Timotheus, sondern auch an uns im 21. Jahrhundert. Und wenn wir Christen sind, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du auch zum Team. Dann bist du auch in seinem Dienst. Und dann brauchst du im Prinzip die gleiche Ausrüstung, die Paulus hier dem Timotheus ans Herz legt. Und jeder von uns kann sich überprüfen, wie es um diese Ausrüstung in seinem eigenen Leben zurzeit bestellt ist. Das Erste, was du brauchst einen klaren Auftrag. Das ist das Erste. Du brauchst einen klaren Auftrag. Wenn du deinen Platz in diesem Staffellauf einnehmen willst, dann brauchst du einen klaren Auftrag von Jesus. Und deswegen sagt Paulus ja auch hier, diese Botschaft vertraue ich dir an. Botschaft, da steht eigentlich genauer, das Wort muss man übersetzen mit Gebot, dieses Befehl, diesen Befehl. Das ist ein Begriff aus der Militärsprache, diese Anweisung, dieses Kommando, das meint er eigentlich mit Botschaft. Das ist fast zu harmlos übersetzt in der Luther-Übersetzung hier. Das ist eine dringende Verpflichtung, ein dringender Auftrag, das ist gemeint, diesen Befehl vertraue ich dir an. Und worin bestand dieser Befehl? Er bestand darin, für Gottes Wahrheit einzutreten, Gottes Wahrheit zu verkündigen und klarzustellen, wovon dieser Wahrheit abgewichen wurde. Das war der Befehl, das war das Gebot, das war der dringende Auftrag, das war die Verpflichtung. Und damit wird noch klarer, was uns da anvertraut ist. Es ist nicht nur die Botschaft selbst, sondern es ist zugleich die dringende Verpflichtung, für sie einzutreten. Und diese Botschaft weiterzugeben. Wissen Sie, manche Wahrheiten tragen in sich eine unbedingte Verpflichtung zum Handeln. Ja, wenn Sie sagen, der Baum ist grün, das Wetter ist schön, das verpflichtet Sie zu nichts. Das kann auch wahr sein, aber das verpflichtet zu nichts. Aber zum Beispiel, wenn gesagt wird, da wurde gerade ein Kind entführt. Oder in diesem brennenden Haus, dort im ersten Stock, da liegt ein Rentner. Oder passen Sie auf, Ihr linker Hinterreifen ist schon ziemlich platt. Dann sind das Wahrheiten, die können Sie nicht einfach nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen, sondern diese Wahrheiten tragen in sich den Appell zum Handeln. Geben Ihnen eine Verantwortung in dem Augenblick, wo Sie diese Wahrheit kennenlernen. Und diese Botschaft ist nicht nur Information, sondern Handlungsappell. Und so ist der Auftrag, mit dem Timotheus ausgestattet wird. Und nun bei ihm, bei Timotheus, hatte Jesus einen besonderen Weg gewählt, ihm diesen Auftrag ans Herz zu legen, ihm das einzuschärfen, ihm das dringend zu machen. Er hat gesagt, Jesus, ich vertraue dir das Gebot an, gemäß den früher über dich ergangenen Prophetien. Das war nun sehr speziell. Das waren übernatürliche Mitteilungen von Gott, mit denen Gott offensichtlich gesagt hat, Timotheus soll diese spezielle Aufgabe auch als Nachfolger des Paulus wahrnehmen. Das war so ähnlich wie in Apostelgeschichte 13, als die Gemeinde Paulus auf Missionsreise geschickt hat. 13, Vers 2, da heißt es auch, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das war also auch eine eindeutige Prophetie, die Personennamen nannte, die nun einen Auftrag ausführen sollten. Und so ähnlich wird es auch mit Timotheus gelaufen sein. Sie müssen wissen, zu dem Zeitpunkt war das Neue Testament noch nicht abgeschlossen. Die Apostel waren noch aktiv. Und gelegentlich gab Gott von Zeit zu Zeit direkte göttliche Prophetien in die Gemeinde hinein. Das war die Ausnahme, aber es passierte. Gerade wenn es so um praktische Einzelinformationen ging, was die Gemeinde machen sollte, um bestimmte Personalentscheidungen, da wurde durch Prophetien noch speziell ein Hinweis gegeben. Und im Fall des Timotheus hat Gott offensichtlich auch den speziellen Auftrag für ihn durch Prophetien gegeben und bestätigt. Und in der nächsten Generation gab es diese übernatürliche Beauftragung dann schon nicht mehr. Das ist ganz klar. Aber Timotheus war nochmal ein Sonderfall durch seine herausgehobene heilsgeschichtliche Stellung. Er war nicht vergleichbar in seiner Autorität mit der Autorität der Apostel, aber doch deutlich unterschieden von uns. Er gehörte zu den wichtigen Bindegliedern zwischen der apostolischen Zeit und der nachapostolischen Zeit. Das war seine Aufgabe, so ähnlich wie Markus oder Lukas, die Evangelien verfasst haben, die noch mit Aposteln in Kontakt standen. Verstehen Sie, Timotheus hat nicht selbst ein biblisches Buch verfasst. Aber Timotheus hat in Gemeinschaft, in langer Gemeinschaft mit dem Apostel Paulus gelebt. Er ist direkt von ihm an seine Aufgabe herangeführt worden und er hat dann eine weitreichende übergemeindliche Leitungsaufgabe übernommen. Und Sie müssen sich die Situation damals noch mal vor Augen führen. Die biblische Offenbarung war noch nicht abgeschlossen. Der biblische Bestand stand noch nicht endgültig fest. Aber der Angriff der Irrlehren auf die apostolische Wahrheit, der war schon in vollem Gange. Ohne dass dem eine abgeschlossene schriftliche Instanz, also ein fester Kanon gegenüberstand. Das war eine gefährliche Situation für die Gemeinde. Und es war die Zeit eines dramatischen Umbruchs zwischen der apostolischen und der nachapostolischen Zeit. Und es ging darum, dass die apostolische Wahrheit hinübergerettet wurde in die Zeit nach den Aposteln. Da stand alles auf dem Spiel. Und da hat Gott solche Leute wie Timotheus noch einmal übernatürlich beauftragt und besonders beglaubigt. Und schon bald danach sollten die Leiter und Mitarbeiter dann nicht mehr auf diesem übernatürlichen Wege beauftragt werden, sondern durch die Gemeinden. Durch Berufung und Beglaubigung in den Gemeinden. Wir befinden uns natürlich heilsgeschichtlich in einer anderen Situation. Inzwischen ist der Staffellauf ins 21. Jahrhundert weitergegangen. Der Herr hat sein Wort bewahrt und deswegen beauftragt Jesus uns nicht mehr gezielt durch spezielle Prophetien. Also Frau Müller soll Kindergottesdienst in der kleinen Gruppe machen, Herr Meier soll die Evangelisation organisieren und Herr Kunze soll Predigtdienst tun. So macht Gott das heute nicht mehr. Aber für uns gilt im Prinzip das Gleiche. Diesen Auftrag vertraue ich dir an, sagt Jesus. Du brauchst einen klaren Auftrag für deinen Dienst in der Gemeinde. Und wie macht Jesus das heute? Jesus schenkt dir bestimmte Begabungen. Jesus schenkt dir bestimmte Fähigkeiten. Vielleicht hast du die noch nicht entdeckt, vielleicht liegen die auch nicht immer auf der Hand. Aber Jesus will dich einsetzen und frage dich, wo? Jesus sagt uns bei der Bekehrung, dass er uns damit zugleich in den Dienst nimmt. Bruder Nordsieg hat uns den Text ja vorgelesen aus Markus 8. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der trete ganz in meinen Dienst. Der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sein selbstbestimmtes Ich und sei bereit, das Steuer seines Lebens in meine Hand zu legen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann stehst du in seinem Dienst. Das ist gar keine Frage. Und wenn du im Alltag mit Jesus lebst und nach seinen Aufträgen fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben, haben wir doch gerade gesungen. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht, mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Bestimmte Aufträge sind von vornherein klar. Wenn du ein Vater bist oder eine Mutter, dann sollst du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Du sollst ihnen das Evangelium lieb machen, sollst sie an die Gemeinde heranführen, an die Bibel heranführen. Wenn du ein Ehemann, eine Ehefrau bist, sollst du deinem Ehepartner dienen als ein Helfer im Namen Jesu, dass er im Glauben wachsen kann, sollst ihn unterstützen in seinen speziellen Aufgaben. Da sind die Aufgaben schon ganz klar durch deine persönliche Situation. Am Arbeitsplatz sollst du ein Zeuge für Jesus sein. Ein Mensch, an dem man erkennen kann, dass er nach anderen Richtlinien lebt als die Masse. Da sind die Aufgaben ganz klar. Andere Aufträge macht Jesus uns im Laufe der Zeit klar. Dadurch, dass er bestimmte Türen öffnet, dadurch, dass wir eine Not erkennen und Jesus uns das aufs Herz legt und sagt, da kannst du einstreiten, das kann vielleicht kein anderer momentan. Wichtig ist, dass wir Jesus immer wieder die Frage stellen, Herr, wo werde ich gebraucht? Und er wird dir eine Antwort darauf geben. Manche Arbeitsbereiche in der Gemeinde sind dadurch entstanden, dass jemand gesagt hat, da müsste man eigentlich noch was machen. Und dann sind diese Leute auf die Gemeindeleitung zugekommen und haben das vorgeschlagen. Und haben gesagt, wir wären bereit, uns dafür auch einzusetzen, zu engagieren. Und dann hat die Gemeindeleitung das geprüft und hat dann diese Leute in der Regel auch beauftragt. Er weist dir die Arbeit zu. Du brauchst einen klaren Auftrag von Jesus. Und wenn du ihn fragst, dann wird er dir das deutlich machen. Das ist meine Ermutigung, dass jeder von uns immer wieder betet. Herr, wo ist jetzt meine Aufgabe? Für dieses Jahr, für diese Zeit. Du brauchst einen klaren Auftrag von Jesus. Mitarbeiter in seinem Reich bist du sowieso. Mitarbeiter in der Gemeinde bist du auch sowieso, wenn du zur Gemeinde gehörst. Und manchmal beruft die Gemeinde auch in spezielle Dienste. Ich denke, dass wir auch an dieser Stelle als Gemeinde und als Gemeindeleitung uns im kommenden Jahr auch noch mehr wirklich engagieren wollen. Im Gebet und auch in der Beratung und in den Gesprächen, dass wir noch mehr Menschen dabei unterstützen, in eine verbindliche Mitarbeit in dieser Gemeinde zu treten. Du brauchst einen klaren Auftrag. Wir alle brauchen den. Von Jesus. Kennst du deinen Auftrag? Ich bitte dich, um Jesu Willen, prüf das vor Gott. Prüfe das vor Gott und bitte ihn, dir das zu zeigen. Und wenn du nicht ganz sicher bist, dann sprich uns an. Sprich deine Gemeindeleitung an, deinen Pastor an. Es ist wichtig, dass wir das erkennen und dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken und ermutigen, diesen Auftrag im Reich Gottes zu erfüllen. Du brauchst einen klaren Auftrag. Warum? Weil du sonst nicht den Mut hast, den Kampf zu kämpfen, den Jesus dir aufgetragen hat. Und das sagt Paulus am Ende von Vers 18. Er sagt, damit du in der Kraft dieses klar benannten Auftrags den guten Kampf kämpfst. Und das ist die zweite Ausrüstung, die wir brauchen. Die wir brauchen, wenn wir im Staffellauf mithalten wollen. Du brauchst einen festen Kampfesmut. Du brauchst einen klaren Auftrag, war das Erste. Du brauchst, und das ist das Zweite, einen festen Kampfesmut. Das sagt Paulus zweimal. Er benutzt das Wort kämpfen und das Hauptwort kämpfen. Er sagt nicht nur einfach, beteilige dich an dem Kampf oder kämpfe, sondern er sagt, kämpfe den guten Kampf. Das ist enorm verstärkt durch diese Formulierung. In der englischen Formulierung ist das sehr schön übersetzt. War is a good warfare. Und weißt du, wenn du keinen Auftrag von Jesus hast, dann wirst du dich vom Schlachtfeld davonschleichen. Wenn du keinen Auftrag von Jesus hast, wirst du dich irgendwann in dein privates Schneckenhaus zurückziehen und ihm nicht zur Verfügung stehen. Aber so kannst du nicht bestehen vor Jesus. Er will dich im Dienst haben. Er will dich in den Kampf stellen. Timotheus war von Natur aus nicht gerade ein Kämpfertyp. Timotheus war von Natur aus eher zaghaft. Das wird aus manchen Andeutungen bei Paulus deutlich. Und trotzdem hat Jesus ihn in diesen Kampf gestellt. Und er hat zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 12, da kommen wir noch hin, ein paar Wochen gesagt, nochmal gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er hat es ihm nochmal aufgetragen. Und die Grammatik, die dort verwendet wird, macht deutlich, dieser Kampf ist beständig. Das ist ein kontinuierlicher Kampf, Imperativ Präsens. Und dieser Kampf hat nichts mit dem Dschihad zu tun, des Islam, schon gar nicht mit irgendeiner Form von Gewalt. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Jesus hat uns strengstens Gewalt untersagt in jeglicher Form, sondern der Kampf, zu dem Paulus uns auffordert, mit diesen Bildern aus dem Militär und mit diesen Bildern aus dem Sport. Der richtet sich nie gegen andere Menschen. Niemals. Sondern er will diese Menschen mit Liebe für Jesus gewinnen. Der kämpft um Menschen. Der ringt darum, dass Menschen nicht ohne Jesus verloren gehen und dass Menschen nicht in ihrer Traurigkeit sitzen bleiben und dass Menschen nicht ohne die Hilfe der Bibel und ihrer kostbaren Wahrheit leben müssen. Das ist nie ein Kampf gegen andere, sondern immer für andere. Und darum ist der christliche Kämpfer auch eher bereit, Gewalt zu erleiden als Märtyrer, als dass er jemals Gewalt ausüben dürfe. Und wo das geschieht, ist es ein schrecklicher Missbrauch des christlichen Glaubens. Und trotzdem ist dieser Kampf für Gottes Wahrheit und dieser Kampf um Gottes Menschen auch ein Angriffskampf. Es ist ein Angriffskampf. Und deswegen hat ja Paulus an anderer Stelle diesen Kampf mal beschrieben in Epheser 6, ganz ausführlich. Da gibt's auch zwei Predigten dazu, die können Sie auch übers Internet sich mal anhören. Da wird ausführlich über den Kampf des Glaubens nach Epheser 6 die Bibel untersucht. Das empfehle ich Ihnen gewissermaßen als Ergänzung zur Predigt von heute. Und da sagt Paulus in Epheser 6, Vers 15, seid an den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Seid an den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das ist das Schuhwerk des Soldaten. Und euer geistliches Schuhwerk, sagt Paulus, ist die Bereitschaft loszugehen. Ist die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens, wie ich Frieden mit Gott bekommen kann, wie ich Vergebung meiner Schuld bekommen kann, wie ich ein Jünger Jesu werden kann, auszubreiten, hineinzugehen in die Welt. Und deswegen dieses Bild von dem Schuhwerk, gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Paulus sagt, das ist unser geistliches Schuhwerk, dass wir bereit sind, loszugehen. Und durch diesen Dienst zieht Jesus Menschen aus dem Machtbereich des Teufels heraus. Und darum ist es so wichtig, dass du den guten Kampf des Glaubens wirklich kämpfst. Und darum hasst der Teufel das Evangelium. Und darum versucht der Teufel, das Evangelium zu verfälschen. Darum versucht der Teufel, unseren Mut immer wieder auszuhungern, liebe Mitchristen. Ja, das versucht er. Und darum ist der Kampf des Glaubens nicht nur ein Angriffskampf, sondern der Kampf des Glaubens ist eben auch ein Abwehrkampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, denn wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen durch Zweifel, wir werden angegriffen durch Spott, wir werden angegriffen durch schwierige Wegführungen, die wir manchmal nicht verstehen. Wir werden angegriffen von allen Seiten, von außen, von anderen Menschen, von weltanschaulichen Einflüssen, von Einschüchterungen werden wir angegriffen, in der Schule oder wo auch immer. Wir werden aber auch angegriffen von innen, aus unserem eigenen Herzen heraus, von unserer eigenen Trägheit, von unserem eigenen Egoismus, von unserem eigenen Stolz werden wir angegriffen. Wer kennt das denn nicht? Und wir werden angegriffen, ja, auch das von unten. Wir werden angegriffen vom Teufel. Auf diese Wurzel des Widerstands hat Paulus immer wieder hingewiesen, auch in Epheser 6. Da sagt er, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, Epheser 6, Vers 12. Und in Vers 11 macht er deutlich, es geht darum, dass wir bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und wir müssen uns das immer wieder nüchtern vor Augen führen, damit wir nicht einschlafen. Und der Teufel hat viele Methoden. Er will uns zur Sünde verleiten, er will uns träge machen, er will Zweifel in unser Herz säen, er will uns in Irrtum verstricken, er will uns zur Oberflächlichkeit verleiten, er will uns mit Mutlosigkeit niedermachen. Viele Methoden. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, hat Martin Luther gedichtet. Das ist der Kampf, in dem wir stehen, ihr Lieben. Und wir dürfen das nicht vergessen. Aber dabei sind wir dem Teufel nicht ausgeliefert. Das macht die Bibel auch deutlich. Es ist nicht so ein Kampf auf gleicher Augenhöhe. Und Gott schaut zu, wie wir da mit dem Teufel uns abplagen. Sondern der Herr behält die Kontrolle. Er behält dich in seiner Hand. Und du kannst in jeder Sekunde zu ihm rufen, sagen, Herr, hilf mir. Herr, lass mich nicht los. Herr, lass mich nicht versinken in meinen Zweifeln. Und lass mich nicht sitzen bleiben in meiner Oberflächlichkeit. Und lass mich nicht hängen bleiben in meiner Mutlosigkeit. Ich brauche deine Hilfe, Jesus. Und Gott kontrolliert die Machtverhältnisse. Das hat er immer wieder gesagt. Er hält seine Hand drüber in diesem Kampf. Er ist stärker als der Teufel. Er nimmt uns nicht aus diesem Kampf heraus. Das mit Sicherheit nicht, weil in diesem Kampf auch unser Glaube wächst. Weil in diesem Kampf Gott uns auch stark werden lässt. Niemand wird stark ohne Widerstand. Niemand wird stark ohne Belastung. Und so benutzt der Herr auch diesen Kampf, um sein Evangelium auszubreiten und um unseren Glauben wachsen zu lassen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Du brauchst einen festen Kampfesmut, wenn du bestehen willst, sagt Paulus. Und wir werden manchmal kampfesmüde und wir sagen, irgendwann muss doch Schluss sein. Ja? Geht auch nicht mehr lange und Gott dosiert es richtig. Darauf können wir uns verlassen. Gott hat versprochen, dass er keinen von uns in diesem Kampf überfordert. Und Gott sorgt dafür, dass wir auch immer wieder zwischendurch zur Ruhe kommen. Das hat Jesus auch mit den Jüngern gemacht. Da wird immer wieder davon berichtet, zum Beispiel in Markus 6, eine wunderbare Stelle ab Vers 31, wie die Jünger in großem Stress ihre Arbeit taten. Viele Leute, ständig neue Aufgaben. Und dann hat Jesus sie einfach mal rausgenommen. Und in Markus 6, Vers 31 heißt es dann, Jesus sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen. Und sie hatten oft nicht Zeit genug, um zu essen. Das kennen wir alles. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stelle für sich allein. Dafür hat der Herr Jesus auch gesorgt, dass er immer mal wieder seine Leute rausgenommen hat aus diesem Kampf. Und das will er mit uns genauso machen, dass wir durchpusten können. Dass wir neue Kräfte schöpfen können. Der Herr verheizt uns nicht. Aber generell gilt, der Kampf geht weiter bis zur Erscheinung des Herrn Jesus Christus, bis Jesus wiederkommt. Und so stimmt es, was der Evangelist Moody einmal gesagt hat. Er hat gesagt, als ich mich bekehrte, da dachte ich, die Schlacht sei geschlagen, der Sieg sei errungen, der Kampf sei vorbei. Und nach einiger Zeit, da merkte ich, als ich Christ wurde, war das erst der Eintritt in die Armee. Und darum, wenn du dabei sein willst, in diesem Drama des Staffellaufs der Gemeinde Jesu, dann brauchst du beides. Du brauchst einen klaren Auftrag und du brauchst einen festen Kampfesmut. Und beides will Jesus dir schenken, immer wieder neu. Aber beide Ausstattungen werden am Ende nicht ausreichen, wenn nicht noch ein drittes dazu kommt. Und das wollen wir uns zum Schluss noch angucken. Das ist unverzichtbar, dieses dritte. Du brauchst drittens ein reines Gewissen. Immer wieder kommt diese Verbindung zwischen Glauben und Gewissen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, Kapitel 1, 19 hier und dann Kapitel 3, Vers 9 nochmal. Der Glaube an Jesus, das heißt der Inhalt des Glaubens und der Glaube, der persönliche Glaube selbst und ein gutes Gewissen gehören offensichtlich eng zusammen. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen, weil das so selten gesagt wird. Das ist ja allgemein bekannt, dass man sagt, falscher Glaube führt zu einem falschen Leben. Also wenn ich falsche Maßstäbe habe, treffe ich auch falsche praktische Entscheidungen, ganz klar. Oft läuft es aber auch umgekehrt. Ein falsches Leben, das ich rechtfertigen will, führt zu einem falschen Glauben. Verstehen Sie, es geht oft auch andersherum. Und darum, sagt Paulus, ist dein Gewissen so wichtig für deinen Glauben. Vers 19, es kommt darauf an, dass du den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Und jetzt möchte ich dich fragen, hast du ein gutes Gewissen vor Gott? Was ist ein gutes Gewissen? Ein gutes Gewissen ist noch was anderes als ein ruhiges Gewissen. Ein ruhiges Gewissen kann man auch haben, weil man es abgetötet hat. So nach dem Motto, sein Gewissen war ruhig, er benutzte es nie. Nein, was ist ein ruhiges Gewissen? Ein ruhiges Gewissen ist die Folge eines treuen Lebens mit Jesus. Dass du weißt, ich habe seine Vergebung. Ich lebe aus seiner Vergebung, Tag für Tag. Und dass du weißt, ich befinde mich in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Soweit ich das erkenne. Klar, ich bin fehlbar in meiner Erkenntnis, aber soweit ich es erkannt habe, befinde ich mich mit meinem Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das ist ein gutes Gewissen. Kannst du das von dir sagen? Paulus schreibt einmal in 2. Korinther 1, Vers 12, das ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben. In Einfalt, das heißt, dass da keine krummen Ecken drin waren, sondern dass das eine Linie war, das meint eigentlich Einfalt zwischen dem Willen Gottes und unserem Leben. Kannst du das von dir sagen? Das Gewissen ist für unsere Seele, was die Schmerzen für den Körper sind. Das Gewissen ist ein Warnlämpchen. Das Gewissen ist ein Indikator. Und ein unruhiges Gewissen, ein Gewissen, das ausschlägt, ein Gewissen, das rumort, das zeigt an, du, da ist Handlungsbedarf. Wie bekommt man ein reines Gewissen? Wenn du merkst, dass dein Gewissen ausschlägt, dann hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du reagierst sensibel, du prüfst das am Wort Gottes, was dir Unruhe macht, und ruhst nicht eher, bis du dich im Einklang mit Gottes Willen weißt. Dass du merkst, da, wo ich meine Bedenken habe, das war nicht nötig, da Bedenken zu haben, geprüft an der Bibel, ist die Sache okay, dann kannst du ein ruhiges Gewissen haben, dann ist die Sache geklärt. Wenn du nicht ganz sicher bist, kannst du noch einen Mitchristen fragen und ihm den Fall nochmal vorlegen. Aber dann ist die Sache geklärt. Und wenn du feststellst, das war doch nicht in Ordnung, dann kannst du Jesus um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er das in deinem Leben ändert. Das ist eine Möglichkeit, wie du reagieren kannst, wenn dein Gewissen unruhig wird. Leute mit einem reinen, mit einem wachen Gewissen ruhen nicht eher, bis sie sich im Einklang mit Gottes Willen wissen. Zumindest soweit du es zurzeit erkennst. Aber darum geht es. Du kannst immer nur so handeln, wie du es zurzeit erkennst. Hast du ein ruhiges Gewissen? Und die andere Möglichkeit ist, wenn dein Gewissen rumort, dass du einfach weitermachst wie bisher. Du lässt dich nicht stören, du hast zwar kein gutes Gewissen, aber irgendwann gewöhnst du dich dran. Und wenn du dein Gewissen lange genug überfährst, bringst du es irgendwann zum Schweigen. Und so wird aus einem schlechten Gewissen ein stumpfes Gewissen und aus einem stumpfen Gewissen irgendwann ein stummes Gewissen. Schlechtes Gewissen, stumpfes Gewissen, stummes Gewissen. Und wenn das Gewissen verstummt, weil es nicht mehr rein ist, dann ist das Gefahr für deinen Glauben. Denn zwischen beiden besteht diese enge, enge Wechselwirkung. Deswegen sagt Paulus, dass einige haben dieses gute Gewissen von sich gestoßen. Sie haben gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht. Will lieber so weitermachen. Will mich nicht stören lassen. Und was ist rausgekommen? Paulus sagt, sie haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Ihr Verhältnis zu Jesus hat einen fundamentalen Knacks bekommen. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, wie Paulus versucht hat, diesen Leuten zu helfen. Die haben auf ihrem Gewissen herumgetrampelt. Sie haben es sehenden Auges abstumpfen lassen, ihr Gewissen. Und deswegen verwendet Paulus hier auch diesen Ausdruck, sie haben es weggestoßen. Das ist ein ganz starkes Verb. Das ist denen nicht mal so versehentlich mal nebenbei passiert, sondern das ist eine richtige Lebenshaltung für sie geworden. Ein Handlungsprinzip. Sie haben gesagt, ich will nicht. Ich will nicht, dass Gott mir ständig dazwischen redet. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich lasse mich nicht stören. Ich bin nicht so gesetzlich. Ich ziehe das jetzt durch. Und egal, was die anderen sagen, es war eine bewusste Entscheidung. Und daran haben sie festgehalten. Und dadurch haben sie in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten, sagt Paulus. Sie haben schweren Schaden erlitten. Ihr persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus ist schwer beschädigt worden. Und ihre lehrmäßigen Überzeugungen, ihre biblischen Lehrüberzeugungen sind eingeebnet worden, verwischt worden, verändert worden. Und darum warnt Paulus uns immer wieder, lasst euer Gewissen nicht beschädigen. Und darum haben die Reformatoren immer wieder gesagt, es ist nicht gut, etwas gegen das Gewissen zu tun. Ich erinnere mich an einen Studienkollegen, hatte mit ihm zusammen das Studium der Theologie in Krelingen begonnen, ein gläubiger junger Mann. Und dann sind wir gemeinsam von Krelingen aus weiter nach Göttingen gezogen, haben dort versucht, der Bibelkritik entgegenzutreten, dem Herrn treu zu sein, auch in unserer theologischen Arbeit. Und irgendwann hat der junge Kollege dann eine ungläubige Freundin gehabt. Und er hat sich trotz unserer Warnung, wir waren einige in unserer Truppe, hat er sich mit diesem Mädchen weiter eingelassen. Er wusste genau, das ist nicht richtig. Er wusste genau, dass er als Christ nicht eine so enge Verbindung mit einem Nichtchristen haben soll. Dass er nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen soll, wie Paulus das sagt. Aber es hat ihm einfach zu gut gefallen. Schließlich hat er ein sexuelles Verhältnis mit diesem Mädchen begonnen und er wurde für Korrektur immer weniger erreichbar. Am Anfang war er noch unruhig, am Anfang hat sein Gewissen sich noch geregt. Aber irgendwann schlug es dann nicht mehr aus. Und man konnte sehen, wie er sich veränderte. sein Verhältnis zu Jesus erlahmte, seine theologischen Überzeugungen änderten sich. Das war interessant, was die ganze Bibelkritik nicht geschafft hatte, ihn von Jesus wegzubringen, das hatte dieses Mädchen geschafft. Beziehungsweise sein ungehorsames Leben. Er wusste, dass er nicht im Einklang mit der Bibel war. Aber er hat sein reines Gewissen bewusst weggestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Und er wurde dann ein ziemlich liberaler Pastor. Ich hoffe, dass Jesus ihn zurückholt. Ich habe leider den Kontakt zu ihm verloren. Ich denke auch, dass ich wieder versuchen muss, irgendwie Kontakt zu ihm zu kriegen. Aber so manche falsche Lehre ist die Folge eines schlechten Gewissens. Verstehen Sie, das ist ganz logisch. Wenn mein Leben nicht mit Gottes Maßstab übereinstimmt, dann verursacht das ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich ändere entweder mein Leben oder ich ändere Gottes Maßstab. Entweder oder. Und genau das haben die Glaubensväter gemeint, als sie sagten, ein schlechtes Gewissen ist die Mutter aller Häresien. Ein schlechtes Gewissen ist die Mutter vieler Irrlehren, könnte man sagen. Wenn wir der Sünde in unserem Herzen bewusst erlauben, dort zu bleiben und unvergeben zu bleiben, wenn wir unser Gewissen nicht reinigen, wenn wir nicht reagieren, dann wird unser Glaube das nicht lange überleben. Und wie viele Menschen, und es ist eine Gnade Gottes, wenn er uns dann trotzdem festhält, wenn er uns dann trotzdem bewahrt und irgendwie auf die Dinge stößt und es wieder zurechtbringt. Ich muss denken an eine Familie, die ich als Jugendlicher in meiner damaligen Gemeinde kennengelernt habe. Diese junge Familie war mir in mancher Hinsicht ein Vorbild gewesen. Es waren fröhliche Mitarbeiter, hatten drei Töchter, die auch ganz prima immer mit dabei waren. Und irgendwann kam diese Familie nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst. Und sie hatten so seltsame Begründungen, als man sie darauf ansprach, wir sind ja nicht so gesetzlich und es muss ja auch nicht so immer so sein und wir können ja auch zu Hause unsere Sache machen. Und so, natürlich können sie das. Und natürlich gibt es kein Gesetz, zum Gottesdienst zu kommen. Aber der Herr will, dass wir in der Gemeinschaft zusammen sind, dass wir Hunger haben nach seinem Wort. Und ihr Gewissen regte sich, aber sie haben es beruhigt, indem sie sagten, sie wollten ja nicht gesetzlich sein und das wäre schon alles okay. Und im Laufe der Zeit wurden die Pausen zwischen den Gottesdiensten, die sie sich genehmigten, immer größer. Und ihr Gewissen wurde wahrscheinlich immer stummer. Und ich bin dann ins Studium gegangen und habe diese Familie aus den Augen verloren. Und irgendwann Jahre später hörte ich, dass die Eltern sich hatten scheiden lassen. Das war so also ein ganz, ganz, ganz viel weiter später dann folgender Schritt. Als es anfing, hatten andere Christen mit ihnen geredet. Hatten andere Christen gesagt, Leute, kommt doch wieder. Das schadet euch. Und Christus will es anders, das wisst ihr doch. Aber irgendwann hatten sie sich entschlossen, ihr gutes Gewissen wegzustoßen. Sie wollten sich nicht mehr dazwischenreden lassen. Und das hatte traurige, verheerende Folgen für die ganze Familie. Ein funktionierendes Gewissen, liebe Geschwister, ist wie ein funktionierendes Auge. Wenn Schmutz hineinkommt, dann tränt es so lange und tränt und tränt und tränt, bis das Körnchen wieder draußen ist. Und wenn Jesus dir über bestimmten Dingen keine Ruhe lässt, dann dank ihm dafür. Dann dank ihm dafür, dass er dein Gewissen wach hält. Und antworte ihm mit Gebet und sag ihm, Herr, ich bitte dich um Verzeihung und ich bitte dir, dass du mir jetzt einen Weg zeigst, mit dieser Situation richtig umzugehen. Und den Weg des Gehorsams wirklich zu finden. Und der Herr wird dich diesen Weg finden lassen. Das hat er versprochen. Liebe Geschwister, lasst uns auf unser Gewissen achten. Denn sonst wird unsere Beziehung zu Jesus auf Dauer schweren Schaden nehmen. Und wir werden irgendwann unfähig sein, ihm und seiner Gemeinde zu dienen. Und wir werden den Kampf des Glaubens irgendwann aufgeben. Darum sind diese beiden Verse, die Jesus uns hier gibt, durch Paulus. Für uns sind die beiden Verse genauso lebenswichtig wie für den Timotheus. Wir hatten am Anfang gesagt, das Drama der Gemeinde Jesu ist wie ein großer Staffellauf durch die Jahrhunderte hindurch. Und jeder von uns wird gefragt, er wird von Jesus gefragt, ob er persönlich mitmacht. Bist du dabei? Das heißt nicht, dass du dich immer gut fühlst. Das heißt nicht, dass wir immer so diese Strahlemänner sind, die sagen, klar, klarer Auftrag, fester Kampfesmut, reines Gewissen, das so, ja, gewissermaßen auf Knopfdruck. Wir sind manchmal ganz schön zerfleddert, auch in unserem Gewissen. Wir sind manchmal ganz schön angegriffen. Wir haben schwierige Stunden und vielleicht schlaflose Nächte. Aber der Herr will uns das immer wieder schenken, durch alle Anfechtungen, durch alle Zweifel hindurch, durch alle unsere eigenen Unvollkommenheiten und Halbheiten hindurch, will er uns das immer wieder schenken, dass wir diesen klaren Auftrag von ihm in den Blick bekommen und dass unser Kampfesmut wieder fest wird und erneuert wird und dass unser Gewissen wieder ganz, ganz sensibel wird für sein Wort und ganz wach und dann immer wieder rein, weil er uns vergibt und weil wir wissen dürfen, soweit ich es erkenne, ist mit Jesus alles geklärt. Und ich darf darin ruhen, dass er mich festhält. Und wenn irgendwas noch nicht geklärt sein sollte, dann wird er es mir schon zeigen. Herr, halte mich fest. Schenke mir ein reines Gewissen. Jesus will dich davor bewahren, Schiffbruch zu erleiden in deinem Glauben. Jesus will nicht, dass du Schiffbruch erleidest. Er will das verhindern. Und auch darum hat er uns das Abendmahl geschenkt, zu dem wir heute wieder eingeladen sind, als eine eindringliche Predigt. Auch im Abendmahl zeigt uns der Herr, du musst nicht vor deinem schlechten Gewissen davonlaufen. Du musst es nicht. Du musst auch dein Gewissen nicht durch Ignoranz, durch Starrheit zum Schweigen bringen. Und wenn du nicht ganz sicher bist, wie bestimmte Dinge in deinem Leben zu bewerten und zu ordnen sind aus der Sicht Jesu, dann kläre das, dann bete zu ihm. Dann studiere sein Wort dazu und dann frage, wenn das eine Hilfe sein kann, auch andere Christen. Vertrau dich jemandem an. Bete mit ihm drüber. Klär das. Und wenn du eine Schuld erkennst in deinem Leben, dann bring sie zu Jesus. Und er will nichts lieber tun, als dir diese Schuld vergeben. Und den Balsam seines Friedens und seiner Reinigung da drüber legen und dir das Glück eines guten, reinen Gewissens wieder schenken. Er will es so gern tun. Und wenn du feststellst, da habe ich an einer Stelle mir ein Gewissen gemacht, wo ich mir vom Wort Gottes her eigentlich gar kein Gewissen machen müsste, dann ist es auch schön. Dann kannst du sagen, Herr, danke, dass es geklärt ist und dass mein Gewissen an dieser Stelle falsch reagiert hat. Aber dein Wort hat es mir jetzt klar gemacht. Jesus will uns ein reines Gewissen schenken. Er will uns immer wieder seine Vergebung schenken. Und dann sind wir bereit, immer wieder neu einzutreten in diesen Kampf des Glaubens. Immer wieder neu den Staffelstab seiner kostbaren Wahrheit weiterzugeben und darin glücklich und dankbar zu sein, dass wir dazugehören dürfen, zum Team unseres Herrn Jesus Christus. Amen.